Nein, ich würde es genau so lassen. Genau so muss es sein. Genauso, man muss in so eine Sendung rein stolpern. Das ist ja. Also, Podcasts, die so mit anfangen mit: Hallo. Hallo. Ja, wie geht's dir? Und dann schalte ich schon wieder ab. Dann denke ich mir, ey, die haben sich nichts zu sagen. Das ist doch total, total blöd. Und
ja,
mir wurde Jung und Naiv empfohlen, oder wie heißt der Aufwachen-Podcast? Mhm. Ich höre dieses Intro und war schon wieder weg, war schon wieder lost.
Wir machen es ganz anders. Steiger selber soll mal das Intro sprechen, ja, oder? Erst mal Hallo und Guten Tag sagen oder sowas, mal gucken, wie er es macht.
Also, herzlich willkommen bei It's All About. Ja. It's All About. Also, ich mach's nochmal. Herzlich willkommen bei It's All About, einer neuen Folge mit Henne und Jens und als Spezialgast heute hier am Tisch Markus Steiger.
Live am Tisch. Das ist ja das, was wir immer gerne machen. Wir haben ja noch nie einen Telefon-Podcast oder einen Skype-Podcast gemacht. Da weigern wir uns. Deswegen gab es in der Corona-Zeit auch 3 Monate keinen Podcast, weil wir wollen diese Studio-Atmosphäre haben. Wir wollen uns in die Augen schauen. Wir wollen uns auch ab und an mal schlagen mit Silos.
aber ich muss sagen, dass das mit diesen Videokonferenzen eigentlich ganz geil gekloppt hat. Also, wenn du dann zu Hause deinen Ton nochmal extra aufnimmst, Ton ist alles.
Ja, ja. Wirklich. Aber ich finde, die Atmosphäre ist halt eine andere. Und wenn du gerade irgendwelche Leute hast, so wie du, die irgendwie gefühlt 800 Podcasts und Interviews im Jahr geben, dann werden die so zu Profis in einem Video, in der Videokonferenz. Also ich merke das selber bei Videokonferenz, auch mit Kunden oder mit Gesprächspartnern, da werde ich einfach zu einem Profi, dann bin ich nicht mehr ich, so gefühlt manchmal.
Aber man kann so nackt unterm Tisch sitzen. Das ist Geile dran. Ja, das haben wir hier jetzt auch. Das ist schön. Das ist das Schöne, aber das kann man ja nicht in jedem Studio machen. Nee, das kann man bei euch machen.
Und Steiger, du wirst deinem Ruf gerecht, wenn ich mal sagen darf. Ich dachte immer, das wäre auch nur so ein Mysterium, aber hey, in der Tat.
Aber jetzt, wo das Hip-Hop-Archiv auf Twitter, also es gibt ja jemanden, der twittert unter das deutsche Hip-Hop-Archiv und der gräbt alle Videos aus, in denen ich irgendwie ansatzweise nackt bin.
Echt? Hat er da einen Fetisch für, oder?
Das weiß ich nicht. Ich dachte zuerst, der konzentriert sich nur auf mich, weil sehr, sehr viele Tweets mit mir gehashtaggt wurden oder aus meiner Vergangenheit sind, aber er beschäftigt sich tatsächlich auch noch mit ganz anderen Sachen. Also lohnt sich, dem zu folgen übrigens. Okay, also wenn man so ein bisschen halt mit der deutschen Rap-Szene eine gemeinsame Geschichte hat, dann wird man immer wieder an lustige Sachen erinnert.
Ja, dann kommen wir auch schon zum allerersten und vielleicht auch wichtigsten Punkt deines Schaffens. Deutscher Hip-Hop ist ohne Steiger nicht zu denken, zumindest die Berliner Geschichte. Als Katalysator, sag ich mal, so auf eine Art und Weise. Also du bist schon extrem eng verbunden mit dem, was in Berlin in Hip-Hop-Deutschland passiert ist.
Naja, also es gab eine Sache, die wir halt gemacht haben, wo andere, glaube ich, nicht die Möglichkeit gesehen haben oder diese Vision entwickeln konnten. Wir haben halt Tapes gemacht, als wir nichts anderes machen konnten. Mhm. Und das war das Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Also und zwar habe ich über einen Tape-Label aus Stuttgart gehört. Das war damals ein Punk-Label. Mhm. Und zum damaligen Zeitpunkt haben die DJs tatsächlich noch Kassetten rausgebracht. Ja, da standen Tapes wirklich im Laden, DJ Hype, mixt eine Stunde lang. Der Trend kam natürlich aus den USA, wo Tony Touch Extended 25 Tapes rausgebracht hat und die konnte man sich kaufen und da waren halt wirklich irgendwie immer die aktuellsten Rap-Songs irgendwie ineinander gemischt und es waren halt so richtige Compilations. Und das haben deutsche DJs auch nachgemacht und dann habe ich das von diesem Tape-Label gehört und habe natürlich dann immer diese ganzen Versuche gesehen in Berlin, ja, wir wollen CDs machen, wir wollen Platten machen und so weiter und so fort und die sind alle auf die Fresse geflogen. Und es gab in Berlin keine Plattenindustrie. Ja, die Plattenindustrie war in Hamburg und in Frankfurt, also Sony und Universal.
Dann
Universal
war dann
99. Das war so Mitte der 90er Jahre, also 97, 98. Dieser Zeitraum, wo wir auch diesen Royal Bunker gemacht haben, wo wir dieses Freestyle-Café hatten, wo diese ganze Szene sich getroffen hat. Und dann natürlich auch der Wunsch aufkam, ey, wir wollen unsere Sachen releasen. Aber keiner veröffentlichte uns, weil die ganzen Plattenfirmen scheißen auf uns und die bringen lieber Hamburger oder Stuttgarter Acts raus und so weiter und so fort. So, und da war natürlich auch so ein gewisser Neid da. Egal, auf jeden Fall, ich hatte aber immer noch so halt Connections nach Stuttgart, deshalb gab es auch, habe ich auch von diesen Freestyle-Veranstaltungen im Red Dog gehört, habe auch gesagt, ey, die treffen sich da einmal die Woche, wir müssen es auch machen und so. Und zwar nicht im Jugendhaus. Ja, es gab natürlich immer so Freestyle-Workshops im Jugendhaus, aber das war immer halt so, ja.
Jugendhaus halt.
Ja, genau, also helle Fichte, weißt du, und Ikea, aber in schlecht und so. Und das hat ja überhaupt keine Atmosphäre. Und deshalb habe ich gesagt, nee, wir brauchen irgendwie einen coolen, stylischen Ort und haben dann zufälligerweise eben diesen Royal Bunker gefunden, der in der Mittenwalder Straße war. Das war so ein Reggae-Music-Café und sah halt unterirdisch aus eigentlich, aber für unsere Zwecke genau richtig.
Hieß der damals schon Royal
Bunker? Der hieß Royal Bunker. Okay. Royal Bunker. Alright. Ja, wurde ja auch von einem.
Klingt auch nach Reggae, ehrlich gesagt.
Genau, wurde auch von einem Nigerianer, also Jimmy hat das geleitet, ja. Der hat diese Kneipe übernommen von irgendwelchen Dealern, die ihm dann auch so ein Buttersäure-Attentat gemacht haben, weil so, ja, das war ganz schlimm, ey. Ey, Alter, wir haben da so Rap-Sessions abgehalten, wo wir 1 Million Räucherkerzen angezündet haben, damit das hoffentlich nicht so stinkt. Nee. Das hat richtig nach Kotze gestunken, das war richtig schlimm. So, und das war halt aber eigentlich für unsere Zwecke natürlich das Kultigste überhaupt. Okay, und dann wollten wir halt Sachen veröffentlichen und dann habe ich halt, also kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie vielleicht mein Geist, also so verschiedene Sachen kamen halt zusammen. Savage hat dann erzählt von den Mystic Journeymen und von diesen ganzen Oakland-Rappern, die halt eben auch Tapes veröffentlicht haben und dann habe ich irgendwann mal Hype angerufen und gesagt, ey Hype, wo lässt du denn deine Tapes machen? Und dann hat er mir gesagt, Kassetten-Copy-Service in der Klugstraße. Und dann, dann haben wir halt so ein Master erstellt, wirklich. Und ich meine, das war damals halt ein richtiger Act. Mhm. Ja, also es gab Computer natürlich und die Leute hatten auch Computer, aber dieses Mastern und dann also wirklich so verschiedene Tracks einsammeln und dann gab es die teilweise noch so auf DAT-Kassetten, dann mussten die so konvertiert werden. Ich habe so Praktikum beim Radio gemacht, da musste ich die DAT-Rekorder vom Radio ausleihen, damit wir das dann so überspielen konnten und dann auf diese Festplatte und dann mussten die Lautstärke-Regeln angeglichen werden und das war. Also ich meine, heute würde man da darüber lachen, das kann halt jeder, jeder Laptop, also mit der billigsten Freeware kann man das wahrscheinlich machen, aber das war halt damals richtig ein großer Aufwand und dann hatten wir also dann auch wiederum ein Master auf DAT-Kassette und mit dieser DAT-Kassette, ja, das musste man dann natürlich dann auch noch so hinkriegen, dass halt auf der Vorder- und der Rückseite ungefähr gleich viel Musik war.
Ja, klar, damit man nicht. Ja,
27 Minuten 50, dann muss es auf Seite B, muss es halt auch so ungefähr 27 Minuten 50 sein, weil sonst hast du ja so.
Wie lange war die Kassette damals? Ich weiß nicht.
45 oder 90? Nein, du konntest 60. machen, wie du wolltest. Also, du könntest 60er machen, ja, dann mach.
90 gab es, glaube ich, war Maximum, ne? Mit schlechter Qualität dann.
Ja, genau, also es gab dann auch Ferrum und Chrom-Tapes.
Wo habt ihr aufgenommen? Maxwell, BASF, Sony gab es noch. Was waren denn?
Also ich das waren ja keine.
Aber der Hersteller war es trotzdem.
Das weiß ich nicht, weil die kamen ja Blanko an. Okay. Ah, die konnte man ja dann auch noch etikettieren lassen oder bedrucken lassen. Ja. Und dann haben wir so, dann haben wir diese Etiketten, aber dann konnten wir es uns nur leisten, dass es halt nur auf einer Seite etikettiert war. Dann war die zweite Seite halt nicht mehr etikettiert. Und das Cover haben wir wirklich im Copyshop ausgedruckt. Also so 4 Cover auf ein DIN A4 Blatt und dann ausgeschnitten und dann halt mit von Hand verpackt. Ja. Und so haben wir unsere ersten 100 Tapes gemacht. Und die dann verkauft. Mhm. Halt wirklich so auf der Straße, vor Konzerten, vor irgendwelchen Gyms. Hey, hast du Bock auf deutschen Rap? Das ist richtig cool, 10 Mark. So, und dann haben wir es halt, und so
ging's los.
Ging das wirklich tatsächlich los mit 260 Mark Startkapital, also quasi. Ja. Also eine Kassette hat 2,60 Mark gekostet. Ja. So, und dann haben wir die verkauft. Haben das Geld gesammelt, haben die nächste Auflage gemacht und so ging es dann weiter.
Was ich von Beginn an, also wir sind ja alle drei aus Kornwestheim, muss man ja auch mal erwähnen. Das ist der erste reine Kornwestheimer Talk. Wir werden noch ein paar machen. Wir wollen noch einen mit Meckes machen, einen mit dem Harald Herrmann, mit dem Domin Benzler wollen wir irgendwann mal machen. Also der erste rein Kornwestheimer Talk, 2 von 3 sind mittlerweile in Berlin. Der dritte, also ich ab und an mal. Und ich bin ja immer so eine Randfigur der Stuttgarter Szene gewesen, so eine Kolchose-Szene. Und was ich immer sehr beneidenswert fand, wenn ich mal nach Berlin gekommen bin, mir das angeschaut angeschaut habe, war, Stuttgart hatte diese eine Kolchose. So. Entweder du gehörst zu den Massiven, zum Freundeskreis, oder halt deine Fresse, du hast keine Chance, da reinzukommen. Wir waren staatlich gefördert über ein Cumulus Kulturbüro, Jugendhaus Mitte war schon eine gute Nummer, die haben das schon toll gemacht. Mhm. Und in Berlin war gefühlt, im Royal Bunker war alles möglich. Da hattest du einen Savage, da hattest du aber Leute wie Prinz Pi, in Tour hat seine ersten Sachen gemacht, selbst Oliver Rath als Al Capone damals, oder Al Capone, Miami-Bass-Zeug gemacht, also komplett different styles. Und in Stuttgart war das so gefühlt eine, nicht eine Soße, aber es war halt, entweder du warst drin oder du hattest keine Chance. In Berlin, also der Royal Bunker, hat sich irgendwie geöffnet. Da durften Kasper irgendwelche lustigen Raps machen, da durften Leute Gangster-Rap machen. Und in Stuttgart war das schon so, war das von dir gesteuert, gewollt, oder war einfach nur offen, mach, was du Bock hast?
Ja, das war ja dann auch ein bisschen das Verhängnis von Royal Bunker im Endeffekt.
Okay.
Da man sich eben nicht verlassen konnte, also da man sich halt wirklich nicht darauf verlassen konnte, dass man die und die Qualität bekommen hat. Also Qualität, fand ich, war schon immer gegeben. Also waren immer Leute da, die fand ich halt auch gut rappen konnten. Jetzt vielleicht Olli, vielleicht nicht ganz so, muss man fairerweise sagen. Habe ich dann extra auch ein Sublabel dafür gegründet, Club Royal Records. Aber trotzdem, von der Energie her, eine reife Leistung damals auf jeden Fall. Erster Miami Bass auch eigentlich so. Also mit dem, was halt dann Frauenarzt und die ganzen BC-Leute auch gemacht haben. 3 Jahre später wäre das auch wahrscheinlich richtig durch die Decke gegangen, aber zu dem Zeitpunkt hat es halt wirklich keiner verstanden. Capons Welt heißt das Album. Falls ihr es irgendwo noch kriegen könnt, holt es euch auf jeden Fall.
Es gibt auch auf YouTube Videos noch. Ich habe es vor kurzem mal wieder gesnackt, so geil.
Ja, er hat auf jeden Fall dann auch so ein eigenständiges Video. Ey, geil, weil ich hole da 500 Liter Wodka und dann geht's auch sowieso ab von selber.
Es ging ab. Ja. Lass uns ganz kurz vielleicht einen Ausflug zu Oliver Rath machen.
Weil, also ganz kurz, ich wollte nur fertig machen. Also man durfte, also es war jetzt nicht unbedingt gewollt. Also es war auch viel im Tran durch die Welt torkeln und sagen, hey, du rappst geil, ach so, du bist ein Kumpel von dem Kumpel, okay, wir machen eine Platte zusammen. Und das war halt dann auch selbstzerstörerisch im Endeffekt, weil es hatte halt auch kein wirtschaftliches Konzept, es hatte keins Corporate Identity, die Covers sahen sehr, sehr unterschiedlich aus teilweise. Also Friedrich hat es ja dann irgendwann mal so versucht einzugemeinden, hat dann so ein Layout erstellt für dass alle Releases ungefähr gleich aussehen. Es gab dann so eine Serie, weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt, Rhyme and Simon hat da so eine Single rausgebracht, die Chablife-Single sah dann so ähnlich aus. Aber egal. So, und insofern war das nicht geplant, aber war halt wahrscheinlich auch dieser anarchistische Vibe vom Royal Bunker.
Und trotzdem sind so viele große Namen rausgekommen. Und
halt
auch noch ist es eine Legende. Also,
kulturell war es, glaube ich, wirklich sehr, sehr beeinflussend. Ja, also so auf die deutsche Rap-Szene. Ja. Wirtschaftlich war es nicht so gesund, aber kulturelles Kapital ist auf jeden Fall angehäuft worden und von dem zehre ich heute noch.
Ist dir ja auch immer wichtiger gewesen, kulturelles Kapital wie echtes Kapital.
Genau, ich meine, ich hätte da die zweite Person im Hintergrund oder irgendwie so eine schizophrene Person oder eine reale zweite Person im Hintergrund gebraucht, die mir ab und zu mal so auf den Schulter tippt und meint, hey, Markus, geile Idee, rechnet sich
nicht. Rechne mal, wie sie sich rechnet.
Aber hat es dann irgendwann so ein Eigenleben entwickelt oder hast du da sehr viel gesteuert im Hintergrund? Also was so Künstler, wer reinkommt, wann wer dazukommt oder?
Ja, gut, also ich war die Schaltstelle, also ich war also quasi der A&R.
Hast du schon geA&R quasi, ja.
Ja, aber ich habe halt die Leute schon auch machen lassen. Also wenn die Leute irgendwie da Bock drauf hatten, wenn die Leute da Bock drauf hatten, einen 12-Minuten-Song zu machen, bin ich halt nicht reingesetzt. Also ich habe ab und zu mal die Reihenfolge, also zum Beispiel ganz aktiv war das bei Rap Deutschland Kettensägen Massaker. Ja. Also daran kann ich mich halt richtig erinnern, dass ich da die CD kompiliert habe tatsächlich und dann so mir auch so einen Spannungsbogen dazu überlegt habe. Aber dann gab es andere Sachen, wo ich das halt nicht gemacht habe oder wo die Künstler halt gesagt haben, nein, sie wollen das halt überhaupt nicht. Und dann ging es auch durch.
Okay. Ja. Jo. Ich hab gerade kurz einen Ausflug machen wollen, genau. Und würde den auch gerne machen zu Oliver Rath, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass er gerade so ein bisschen in Vergessenheit gerät, was ich wahnsinnig schade finde. Deswegen möchte ich, immer wenn ich die Möglichkeit habe, mit Leuten auch über Olli reden. Wie hat Olli dich begleitet so?
Also Olli war Veranstalter in Freiburg, ja. Und Savas und ich war mit Savas längere Zeit auf Tour oder eine bestimmte Zeit in seiner Karriere waren wir zusammen auf Tour. Also ich bin so mitgefahren, habe da meine Tapes verkauft und war dann auch so ein bisschen der Fahrer. Und Olli hat in Freiburg Savas veranstaltet und dadurch haben wir uns kennengelernt. Okay. Und es war halt wirklich echt einer der verrücktesten Typen, die ich jemals kennenlernen durfte. Der hat uns gleich am ersten Tag im Studio irgendwie so ein Hörspiel-Porno vorgespielt, wo wirklich alle so sich so so auf den Boden geguckt haben. Und auch zu der Zeit, wo er dann bei mir diese Platte rausgebracht hat, dann hat er auch irgendwie so einen selbstgedrehten Porno mitgebracht. Das war also wirklich so, oh Gott, Olli, ey, hör doch mal auf. Ey.
Und dann in seiner Berlin-Zeit hat er Dinge für dich mitfotografiert oder auch dich mal porträtiert?
Nee, wir wollten mal Schwester Eva, ehrlich gesagt, shooten, aber das hat irgendwie dann nicht so richtig funktioniert, leider. Was schade war, weil ich glaube, er hätte einfach wirklich sehr, sehr gute Fotos von ihr gemacht.
Ich erinnere mich an eine Szene, da Olli und Friedrich Pi kannten sich ja auch und dann habe ich irgendwie mit Friedrich gesprochen und meinte, ein Traum von ihm ist, dass irgendein Olli ihn fotografiert, so, weil er für den Größten hält. Und dann sage ich, Olli, war aber gestern bei Friedrich, bla bla, und sagt Olli, ja, aber ich kann den nicht fotografieren, der ist zu gut. Ich habe Angst, den zu fotografieren. Das ist so ein, ich liebe diesen, also ich schätze diesen, seine Kunst so sehr, seine Texte so sehr, sein Gedankengut. Ich habe Angst, den zu fotografieren.
Wow.
Und dann hast du so diesen für mich größten deutschen Fotografen und keiner, der ein besseres Auge für Menschen und für Emotionen im Gesicht hatte und einen guten Freund. Und dann wollten sie es machen, aber ja, hat leider nicht mehr funktioniert. Das hat so ein bisschen, finde ich, über den Charakter von Olli ausgemacht. Er war ganz oben und dann hat er irgendwie sich so zu klein gefühlt, um irgendwas in großen Schritt
weiterzugehen. Du musst dir vorstellen, ich telefoniere mit Olli und er ist auf der Autobahn und meint, Steiger, ich fahre jetzt nach Berlin, ich werde Fotograf. Mhm. Und ich so, viel Glück. Ja. Gratulation.
Und das hat er gehabt mit viel Fleiß und viel Arbeit.
Wow, ja, let's go. Er hat mich fotografiert. Doch, es gibt Fotos von Olli, aber da war er noch nicht so quasi Oliver Rath, sondern da war irgendwie DJ Al Capone, der für den Freiburger Boten...
Al Capone ist so geil.
Der für den Freiburger Stadtanzeiger oder so damals noch gearbeitet hat. Okay. Und da hat er mich fotografiert, tatsächlich im alten Studio. Und zwar gibt es diese Fotos bestimmt auch noch im Internet. Da stehe ich vor so einer Operationslampe. Ja, das ist so ein... Ja, das kann man bestimmt...
Irgendwie rausfinden.
Bestimmt finden. Genau, und das sind eigentlich wirklich geile Porträtaufnahmen. Mhm. Die habe ich lange benutzt, so als Presse. Ich sehe halt leider heute nicht mehr so aus. Ja, wobei die sind tatsächlich nur ein bisschen veraltet, aber die sahen wirklich gut aus.
Ich habe vor kurzem einen Ralf Christian Meyer getroffen aus Convestern und dann habe ich erzählt, dass wir uns demnächst sehen und sagt er, wie sieht denn der Steiger eigentlich aus? Und habe ich kurz gegoogelt, ein Bild von ihm gezeigt. Ja, das sieht ja aus wie früher. Also von daher.
Ja, natürlich, aber es ist ein anderes Teil. Ja, damals habe ich Panzerkette, also wirklich diese ganz kurz rasierten Haare gehabt und so. Es ist, also ich glaube, ich hatte auch noch so diese Hip-Hop-Klamotten an, diese XXXXXXL-Shirts. Ja, Kani. Also, was wirklich keine gute Modeentwicklung war, so im Nachhinein betrachtet. Also diese
Baggies auch nicht da aussah, sag mal. Also,
hast du die getragen, echt?
Ich habe so richtig super Oversize, habe ich. Also so richtig US.
5XL-Shirts.
Und komplett unterm
Arsch. Das waren so richtige Kleider. Ja.
Ich war immer schon das Skinny Jeans.
Echt, ja?
Nein, aber dieses Baggy-Zeug war mir nichts für mich. Ich habe es einmal versucht, aber ich sah aus wie so ein Affe. Also wirklich, hat mir überhaupt gar nicht...
Ja, nee, wir hatten ja eine eigene Kollektion. Den Royal Bunker Hood Dominator. Das waren Jeans und die hatten als Innovation... Also diese Baggy Jeans hatten ja immer den Nachteil, dass die so auf der Erde geschliffen haben und dass sie einfach richtig scheiße aussahen, so nach einer Zeit, weil man immer das Bündchen dann abgetreten hat, ja? Weil das immer so über die...
Stimmt, die waren immer unter den Socken, dann die Hälfte von der Hose noch. Ja.
Also das konnte man machen, man konnte das in die Hose stopfen, sah auch scheiße aus und wir hatten so ein elastisches Bündchen, das konnte man so zuziehen. Ah. Ja? Das heißt so quasi, man konnte das wirklich auf diesen, auf den Schuh dann anpassen, da sodass es halt nicht... Ja,
bei
das war der.
Haben wir keine elastischen Bündchen.
Ja, mein Freund, du hattest halt keinen Royal Bunker Hood Dominator. Ja,
die waren da nicht so groß. Du konntest es nicht leisten. Die Marke Royal Bunker hättest du in den letzten Jahren ja auch relativ gut ausverkaufen können, Merchandising machen können. Hier, die da, das hat wahrscheinlich ein bisschen Kohle mitgemacht.
Naja, also die gibt es ja noch. Es gibt ja Royal Bunker Shirts, die werden auch noch konstant nachproduziert und konstant auch abverkauft. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm, aber wenn du auf die Geschichte mit dem Album anschaust.
Da wollte ich so ein bisschen über die Ecke.
Da gab es richtig Ärger.
Ja, klar.
Deswegen, weil wir hatten uns irgendwie geeinigt, Sido hat es irgendwie anders verstanden, hat mir dann aber unterstellt, ich würde dann wieder irgendwelche linken Moves machen und im Nachhinein irgendwas abcashen wollen und so weiter. Das Ding war, er ruft an, fragt mich, Royal Bunker ist irgendwie ein Problem, Savage und ich machen ein Album und ja, wir wollten dich so quasi fragen, ob das in Ordnung ist. Und dann meinte ich, naja, also ganz ernsthaft, also Sido mochte Royal Bunker nicht, der war aggro irgendwann mal und dann Savage wollte mit Royal Bunker nichts zu tun. Ey, ja gut, okay, aber ey, das ist eigentlich ein freier Name. Wir haben uns damals dort kennengelernt. Es war ja auch eine Kneipe, die sogar ich noch nicht mal benannt habe. Insofern, ja, das ist gemeinsame Geschichte, können wir machen. Aber ich möchte, dass ihr Werbung für meine Shirts macht. Mhm. Und dann habe ich das halt auch so mit Max Menzer dann so besprochen und so, ja, hier auf der Landingpage soll dann schon meine Shirts beworben werden und so weiter. Und dann ist Sido komplett durchgedreht und gesagt, das war nie so besprochen, das haben wir nie so besprochen und so weiter und so fort. Also bezog sich da auf dieses eine Gespräch, wo er mich sogar am Flughafen, glaube ich, erwischt hat. So, und dann wurde das Ganze ein bisschen ekeliger, weil ich dann halt auch gesagt habe, so, ey, pass mal auf, also ich meine, das ist meine Marke, ich veröffentliche seit 2001 unter diesem Namen eine Platte, wenn ihr jetzt eine Platte rausbringt, die Royal Bunker heißt, dann ist das schon ein sehr ähnliches Produkt und selbst wenn ich diese Marke nicht angemeldet habe und die hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht angemeldet, selbst dann ist es eine eingeführte Marke. Mhm. Ja, und also das ist dann halt so Markenrecht und so weiter. Mhm. Und das habe ich dann so durchblicken lassen, dass ich halt in einem Zweifelsfall eine Nichteinigung dann schon auch eine einstweilige Verfügung raushauen wollte. Und das ist halt die Katastrophe so quasi für jeden, für jedes Label. Ja, die haben eine Werbekampagne, die haben ein Produkt, lassen das Produkt erstellen und so weiter. Und dann kommt am Tag des Releases die einstweilige Verfügung, dann ist erstmal Pause. Ja, dann muss es irgendwie eine Verhandlung geben und je nachdem, wer dann Recht bekommt. Aber es ist auf jeden Fall erstmal Stopp. Ja. Und das möchte man vermeiden. Und dann haben wir uns auch nochmal zusammengesetzt und ich so, ey Max, ich will da auch keine Kohle. Ich will einfach nur diese Anerkennung meiner, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber meiner Lebensleistung. Ja, sagt einfach, es gibt da noch Royal Bunker Shirts, packt es mit drauf und dann ist die Sache gut. Ja. Und dann habe ich halt so gehört, wie so im Hintergrund anscheinend, also wurde mir dann so zugetragen, ja, Steiger will auf unseren Nacken irgendwelches Geld abgreifen und so weiter und so fort. Wo ich dann auch, ja, und der hat da 5000 Shirts produzieren lassen. Wo ich dann halt auch meinte, also erstens 5000 Shirts produzieren lassen, dann brauchst du schon auch wieder ein bisschen mehr Kohle. Zweitens, selbst wenn ich es gemacht hätte, sind meine Shirts, das ist meine Marke, das ist mein Logo, mein Schriftzug und so weiter und so fort. So, und dann war das halt leider, ist das so ein bisschen halt so im Zwiespalt sich aufgelöst und dann wollte ich diese Marke anmelden und dann hatte Sido angemeldet.
Hat die besseren Anwälte.
Nee, der war einfach dann schneller. Der hat dann einfach zum Zeitpunkt des Zerwürfnisses hat er dann beim Patentamt in München diese Marke angemeldet.
Aber jetzt
und dann haben wir wieder Widerspruch eingelegt und haben gesagt,
nee, geht nicht.
Diese Marke ist seit 2001 in aktiver Benutzung durch mich und das ist dann auch relativ schnell über die Bühne gegangen. Die haben dann da auch keinen großen Hackmack gemacht, aber ich habe jetzt eine Urkunde vom Patentamt München, wo draufsteht Royal Bunker, eingetragene Marke, Markus Steiger.
Henne, dann können wir den Podcast gar nicht umbenennen, den Royal Bunker Podcast. Also das war ja so klar, deswegen haben wir hier eingeladen, um ein bisschen mit Wasser voll laufen zu lassen und dann umzubenennen.
Ich verstehe aber immer nicht so, also ich kenne so eine Geschichten auch öfter und ich verstehe einfach nicht wieso, weil es gibt, wir reden ja nicht von Geldproblemen in irgendeiner Sache. Nee. Das ist ja dann einfach so, ich weiß nicht, warum Leute dann.
Hey, gut, okay, wir haben eine gemeinsame Geschichte, in der man sich nicht immer gut verstanden hat. Ja. Und es gibt natürlich da was, was ich halt so.
Aber ich dachte, ich wäre jetzt auch mal irgendwie so ein bisschen
alte, verjährt. Na gut, an ihrer Stelle könnte man natürlich sagen: Hey, ist okay, ey, wir sind sold bite out. Wir lassen 5 gerade sein. Mhm. Wir haben unser Häuschen, Villa, Frau, alles gut. Lass doch diesen komischen Steiger-Industriekletterer. Aber ich glaube, es ist halt tatsächlich, dass man dadurch, dass man eine gemeinsame Geschichte hat...
Der hängt irgendwo der Nagel.
Naja, da ist halt irgendwas getriggert worden. Ja. Das war der schon immer. Der war immer schon so, dass er sich nicht an die Absprachen gehalten hat. Und irgendwas hat das halt so in seinem Kopf hervorgerufen, wo ich jetzt sage, ey, okay, man hat sich vielleicht in diesem Gespräch, in diesem ersten Telefonat vielleicht missverstanden. Ja.
Deswegen spricht man
noch. Weil er hat dann auch so gemeint, du hast mir erzählt, du hast noch so 10 Royal Bunker Shirts, du hast ja fast geweint. Und dann meine ich, wieso soll ich dann noch einen Restbestand, also von einem Restbestand geredet haben? Also, egal. Wie gesagt, man hat sich tatsächlich wirklich missverstanden. Das war auch nichts, was nicht aus der Welt zu schaffen gewesen wäre. Das haben wir ja alles, haben wir dann ja alles auch gut klären können mit Max und Universal und so, das ging ja dann alles auch klar.
Und am Ende des Tages hilft es trotzdem zur Markenbildung. Also in 10 Jahren weiß keiner mehr von dem Beef, aber weiß, dass es eine Platte gibt, die Royal Bunker heißt und die Legende quasi weiterleben lässt. Also von daher, die Beginner haben es ja mit Advanced Chemistry ähnlich gemacht, aber eher respektvoll. Die durften mit auf die Bühne, die hatten ihren Merchstand bei jedem Konzert. Torch, ich meine, überall seinen Merchstand. Aber Hip-Hop-Thema, weil ich sehe dich gerade gegenüber sitzen mit einem Shirt, mit einem Graffiti drauf von 1UP. Erzähl mal das. One Up. Erzähl mal ein bisschen dazu. Hinten drauf Sea-Watch.
Achso, ja, er hat einen Kumpel von mir gemacht, mit dem ich auch so Kampfsport mache und der so politisch aktiv ist und der kennt halt diese Leute von OneUp, die ja in letzter Zeit auch wieder ein bisschen mehr politisches Graffiti gemacht haben und hat dieses Shirt entworfen mit einem sehr schönen Rückenaufdruck, meiner Meinung nach. Da ist so ein Segelschiff drauf und das sind Soli-Shirts, die dann zugunsten von Sea-Watch verkauft werden.
Gibt's? Die gehen nächste Woche?
Genau.
Okay.
Also jetzt, wenn ihr den Podcast sendet, kann man das bei Depot 2 auf jeden Fall auf der Website bestellen.
Depot 2, das Shirt heißt Leave No One Behind?
Shirt heißt Leave No One Behind oder Sea-Watch, Soli-Shirt für Sea-Watch, okay. Aber unter Asphalt Athletics, das ist die Marke von meinem Kumpel, gibt es das bestimmt auch zu finden. Asphalt Athletics bei Instagram oder im World Wide Web.
Schönes Shirt, 100% Profit geht an Sea-Watch,
ja.
Ist das richtig? 100%, ja. Also nicht irgendwie 2 Euro pro Shirt
Rest. Nein. Okay. Nee, das ist tatsächlich dann mehr oder weniger ist es ein Shirt von Sea-Watch und er hat so quasi das Design.
Sehr schön, macht echt Spaß.
Und diese Connection dann.
Du sagst gerade, du machst Kampfsport. Ich wollte nämlich auch fragen, du bist auch so ein umtriebiger Typ. Du hast so viele verrückte Sachen gemacht und bist irgendwie immer busy. Du bist immer on the run.
Das stimmt.
Wir haben gerade schon gesagt, du siehst nicht wahnsinnig viel älter aus als vor Jahren. Wie hältst du dich fit? Wie sieht dein...
Also Dehnübung, Yoga, viel Alkohol, wenig Drogen.
Stark.
Nee, bist du so ein Strukturierter oder ist jeder Tag für dich ein ganz neuer?
Ich bin immer ganz wild drauf, wenn ich so Werbung im Internet sehe,
lernen Sie Ihren Tag zu strukturieren. So gewinnen Sie mehr Zeit. Und dann stürze ich mich da immer drauf und denke mir, ah, geil. Und ich habe jetzt eine neue Methode. Also es gibt schon ein paar Sachen, die ich mir da tatsächlich dann immer, weißt du, wenn der Spiegel bringt dann immer so Coaching, Newsletter raus und dann so, das sollten Sie machen, um Ihren Tag besser zu strukturieren. Und wie gesagt, ich bin immer heiß auf neue Tipps, weil ich echt tatsächlich ausfranze und überfordert bin und vor allem die großen Projekte halt liegen bleiben. Mhm. Ja, und das ärgert mich dann auch, weil die sind eigentlich wirklich wichtig. Also ich habe zum Beispiel seit 3 Jahren einen Film in der Mache. Ich war in Israel und Palästina. Mhm. Die super Interviews, geile Interviews. Richtig, richtig wichtig. Auch für die jetzige Zeit. Ich habe mit Palästinensern gesprochen, mit Israelis gesprochen, mit Israelis hier mit jüdischen Menschen hier in Deutschland gesprochen, mit arabischen Menschen hier in Deutschland gesprochen. Also richtig, richtig wichtig, ich komme nicht dazu, ja, ich kriege ihn nicht fertig, so quasi.
Es fehlt einfach an Zeit vorne und hinten und wahrscheinlich auch an irgendwie gedankliche Freiheit.
Ne, vor allem auch an so Zeit am Stück, ja, weil ich meine, das ist ja bei kreativer Arbeit so, du brauchst so 2-3 Stunden, bis du reinkommst und dann fängst du an zu arbeiten, dann arbeitet man vielleicht auch irgendwie konstant durch, aber wenn dann dein Tag so zerflattert ist und dann irgendwie um 15 Uhr schon wieder ein Meeting ist, dann vergiss es. Deshalb, eigentlich ein ganz geiler Tipp, wenn man sich die Tage so einteilen kann, dann hat man Wegetage und Bürotage. Mhm. Ja, also Bürotag heißt, ich mache keine Termine aus, bleib zu Hause und arbeite halt wirklich nur zu Hause an den verschiedenen Projekten, Bücher, Podcast, sonstiges. Und Wegetage sind Tage, wo ich mich mit Leuten treffe. Ja, weil ich halt auch festgestellt habe, dass man, wenn man von einem Treffen zurückkommt, irgendwie auch schon fast wieder 2 Stunden braucht, um dann so wieder in so einen Arbeitsmodus reinzukommen.
Hat es sich in der Corona-Zeit da für dich irgendwas positiv geändert? Oder?
Ja, das fand ich ganz cool. Ich glaube, das ist ein Effekt, den viele auch beschrieben haben. Du musst es nicht raus. Also du musst es nicht noch Abendtermine machen. Niemand hat dir einen Vorwurf gemacht.
Die sind echt anstrengend immer. Ne? Also ich finde immer, ich habe so in der Woche, würde ich sagen, bin ich 3-4 Mal oder so, habe ich noch einen Termin abends.
Es wäre nicht so anstrengend, wenn du nicht jedes Mal 24 Gin Tonics und 2 Liter Wein trinken würdest. Das ist Geheimnis.
Nee, mich stresst es einfach abends wirklich mega. Also wenn du richtig Gas gegeben hast den Tag über, du bist einfach rausgelaugt und eigentlich willst du einfach mal Ruhe haben.
Ja. Und das Schöne ist, ich bin fast 60, ich kann sagen so, ey, ich bin jetzt raus und außerdem hatte ich Kinder, das war auch immer eine gute Ausrede, sorry, Leute, Kinder, ich muss Abendessen machen, kann ich leider nicht mit. Ja. Leider. Keine Lust.
Du wolltest vorhin noch ein bisschen auf das Thema Sport rein. Also einmal ein strukturiertes Thema. Also strukturierst du deinen Tag und sagst, ich habe immer jeden Dienstag von 8 bis 10 Sport, weil du bist ja wirklich so ein Extremsportler, oder?
Also ich habe jeden Tag von so und so bis so und so Sport.
Ja.
So. Okay. So wolltest du das sagen, oder? Dienstag ist vielleicht der Off-Day.
Genau.
Dienstag ist Rest.
Bei mir ist es so, ich habe jeden Mittwoch Sport. Einmal die Woche und den Rest laufe ich so ein bisschen.
Ich gehe ins Sport. Ja, ich habe ihn zum Laufen animiert.
Ich habe jeden Dienstag Rest Day, weil da habe ich dann Plenum für Deutsche Wohnen enteignen.
Okay. Das ist mein Problem, weißt du? Das ist so, ich mache einmal die Woche. Und ich hatte von dir auch einen spannenden Podcast gehört zum Thema CrossFit, was ich gar nicht gewusst habe. Also ich habe auch mal CrossFit versucht, aus den genannten Gründen. Von dir hat es mir gar nicht gefallen. Dieses Drill-Instructor, dieses sich gegenseitig aufstacheln. Ich muss besser oder schlechter sein. Ich fand das ganz furchtbar. Ich habe mich da gefühlt wie so ein, was wollt ihr eigentlich für mich? Ich mache das, was mir Spaß macht und nicht, weil ich mich messen möchte. Ich hatte auch ein Problem mit diesem Stück weit Deutschtum, muss ich sagen. Also es waren fast nur, ich dachte am Anfang so, oh, ganz geil, sind gar keine Idioten da, sind nur Rechtsanwälte und Ärzte da. Und so nach dem 4., 5. Mal dachte ich, okay, ich gehöre dann doch nicht dazu, weil da war ich plötzlich der Außenseiter, der Nicht-Rechtsanwalt.
Ja, es ist halt sehr posch. Also das ist halt schon auch sehr, sehr reich. Warst du bei CrossFit Ludwigsburg?
Nee, ich war in der CrossFit-Box hinten beim Stiel hinten raus in Ludwigsburg.
Ja, das ist da.
Okay, wie heißt da?
Keine Ahnung, aber es ist so in diesem Werbehof.
Genau.
Ja, da war ich auch schon mal. Ja. Also meine Frau macht das sehr, sehr erfolgreich. Die ist da richtig drauf hängen geblieben. Mhm. Und ich trainiere mit, weil
Ne, die gehen dann so regelmäßig auch so Wettkämpfe, wo dann so 2 Meter große Ochsen super muskulös und die ganze Zeit oben ohne rumlaufen. Mhm. Und dann möchte man ja nicht ganz so verloren daneben aussehen.
Also, ah, okay.
Und dann mache ich auch noch nebenher Kampfsport und denke
mir... Was denn für ein Kampfsport?
BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu.
Ah, okay, nice.
Ja, und dann denke ich mir immer, ah, ihr seid so unbeweglich, ihr könnt euren Nacken gar nicht mehr richtig bewegen, dann laufe ich einfach um euch rum oder gehe unter euren Beinen hindurch und dann würge ich euch von hinten und dann habt ihr nämlich verloren. Ihr Penner!
In your face,
so,
motherfucker!
Und das ist dann quasi so, so quasi meine... also kam nie zu solchen Begegnungen und vielleicht ich...
Ab in deinen Träumen.
Genau,
in meinen Träumen kam ich ständig zu diesen Begegnungen.
In meinen Träumen habe ich ihn vom Balkon geworfen. Nee, aber nein, Sport ist ein guter, also für mich auch ein guter Ausgleich. Mhm. Ja,
machst du gerne lieber vormittags oder abends?
Vormittags zerstört dir deinen Tag zu sehr.
Echt, ja?
Mhm. Also so 11 Uhr, 12 Uhr ja. Training. Mhm. Alter, dann kommst du nach Hause, isst du, dann schläfst du, dann ist schon wieder 3 Uhr oder 4 Uhr. Das ist Quatsch. Aber morgens ist cool, aber morgens mache ich halt wirklich gerne, morgens arbeite ich halt gerne.
Okay.
Ja, also ich bin halt wirklich so ein Typ, ich stehe eigentlich gerne wirklich morgens auf, Kaffee, und dann schreibe ich was und mache das.
Mhm.
Also diese bis 10, 11 habe ich eigentlich gerne Zeit. Mhm. Und deshalb... läuft es eigentlich darauf hinaus, dass ich es abends mache.
Es gibt, glaube ich, voll, das sind zwei so Typen Menschen irgendwie. Die einen stehen voll auf Morgensport, die anderen können morgens gar nichts machen. Ich bin morgens absolut der Renner. Ich habe das Gefühl, die ganze Techno-Riege hier, die sind ja alle sehr sportlich unterwegs. Wahrscheinlich auch, um irgendwelche Nachtexzesse irgendwie auszugleichen.
Wahrscheinlich.
Und wir stehen alle so um 5, 6 rum oder so auf. Das ist so wirklich, dann, also um 5, 6 kriege ich die ersten Mails von denen. Und die sind dann auf dem Fahrrad oder sind am Rennen oder so. Und ich habe mich da jetzt auch irgendwie dran gewöhnt. Und eigentlich bin ich mit Sport bis um 6 oder 7 bin ich fertig. Da war ich eine Stunde laufen oder sowas. Mhm. Bisschen Krafttraining. Man sieht es nicht, ich gebe es zu, aber ich probiere es.
Ja, auch durch dünne Drähte fließt.
Und dann ist man aber so um 7 oder 8 mit E-Mails durch und dann startet Studiotag. Also okay. Ist auch voll weird
eigentlich. Das ist natürlich auch ganz geil. Mhm.
Dann habe ich, glaube ich, den Hauptoutput bis um 13 Uhr mittags. Deswegen frage ich, ich finde es immer geil, wie Leute Tage strukturieren. Mhm. Man findet so Sweet Spots. Und jetzt bin ich wieder so überarbeitet, weil ich so viele Sachen hatte, dass ich jetzt merke, ich muss länger schlafen, dann penne ich bis um 9 oder so und dann starte ich viel schlechter in den Tag. Mhm. Also ich habe wirklich so ein Energielevel morgens und dann ist es einfach...
Genau, aber da habe ich ja auch dieses Energielevel, aber das heißt dann halt wirklich so, wow. Mhm. Also
gedanklich
eigentlich,
erstmal.
Eigentlich mein richtig idealer Tag, so 6 Uhr aufstehen, Kaffee und 2 Stunden durchschreiben.
Ja.
Das kann ich auch. Ich setze mich an den Schreibtisch und dann ist es so...
Das ist ja mittlerweile eine Facette in deinem Leben, die immer mehr Platz und Zeit annimmt. Das ist Journalismus-Thematik, also wirklich politischen Journalismus. Da bist du für mich gefühlt in den letzten 10 Jahren irgendwie angekommen und schreibst wahnsinnig viel, machst kleine Videoblog-Geschichten, hast jetzt auch ein Format gegründet. Come On heißt es, also KOMM.ON. Eine freie journalistische, linksorientierte Plattform. Was steckt da dahinter? Ich glaube, es ist noch relativ frisch, oder?
Ja, das Projekt machen wir jetzt schon eigentlich über ein Jahr, aber es ist halt natürlich auch so in Progress. Es ist ein freiwilligen Format, deshalb hat es wahrscheinlich auch so Schwankungen. Wir hatten ja kurz vor der Sendung mal kurz darüber gesprochen, dass so, es gibt richtig geile Sachen und dann gibt es halt richtig so Absturzsachen. Deshalb schwankt es da teilweise auch so ein bisschen. Aber das ist auch das Spannende, dass es halt wirklich ein Projekt ist, das tatsächlich unentgeltlich funktioniert. Mhm. Alle Leute, die da mitarbeiten und wenn ihr euch ein bisschen auskennt in Sachen Schnitt und Videoarbeit und so, das ist schon viel Input, was die Leute da mitbringen müssen. Und ich finde, wir haben teilweise richtig geile Filme auch schon gemacht. Das Ding ist, dass ich ja irgendwann mal angefangen habe, nach dem Rap-Journalismus, nach rap.de, so für die Vice zum Beispiel zu arbeiten. Und ich fand, Vice war damals wirklich ein Journalismus, der mich begeistert hat. Ja, das war dieses, man geht raus, sucht eine Geschichte, guckt mal, was man findet, und erlebt ihre Stories und bringt die dann zurück. Mhm. Und das wurde dann mit der Zeit und mit der zunehmenden Professionalisierung
immer schwieriger, weil die Budgets natürlich dann so angepasst werden mussten. Mhm. Dann hast du die Geschichte eigentlich auch nur bekommen, wenn du oder das Budget eigentlich auch nur bekommen, wenn du die Geschichte vorher schon so erzählt hast, dass sie geil ist. Also, wo ich auch sagen muss, zum Beispiel dieser Relotius-Skandal von der da bei Spiegel aufgeploppt ist. Mhm. Ich kann mir das wahnsinnig gut vorstellen. Ja, dieser Relotius ist zu seinem Chefredakteur gegangen und gesagt, hey, ich habe hier so eine Stadt im Mittleren Westen, die sind komplett irre, die hängen da Mexikaner auf und da läuft seit 12 Jahren Top Gun im Fernsehen und hat diese ganze Geschichte vorher schon erzählt, damit er da hinfahren durfte.
Und dann so ein Kino sucht
das. Und dann findet er das dort nicht. Dann ist das halt so eine ganz müde Stadt, oder so eine ganz normale Stadt. Und so, und dann so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Hier ist es ja gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe oder wie irgendwelche Leute mir das vielleicht erzählt haben und was ich da verkauft habe. Du musst die Story so bringen, eigentlich wie du sie vorher verkauft und abgesegnet
bekommen hast. Das geht ja gar nicht. Du hast, dann,
eigentlich nicht.
Die
Story ist
einfach gar nicht da, die musst du erstmal recherchieren.
Aber, ja, aber das ist das Problem an diesem heutigen Journalismus, ist, dass du die Story vorher verkaufst und dann gehst du los und suchst dir nur noch die O-Töne daraus. Aber der Artikel ist eigentlich vorher schon geschrieben. Und das, so ging es mir in mehreren Verlagshäusern tatsächlich. So ging es mir bei Zeit Online mal. Es gab auch noch andere Sachen, die so nicht funktioniert haben, weil man sich irgendwie so nicht, also bei der Vibe irgendwie nicht gestimmt hat. Das war zum Beispiel bei der Taz oder so. Und dann gab es einfach auch diese Erkenntnis, okay, mit freiem Journalismus ist jetzt auch irgendwie kein Blumentopf zu gewinnen und die Verdienstmöglichkeiten sind halt wirklich echt unterirdisch. Mm. Also ich hatte eine riesen Haftbefehl-Story in der Berliner Zeitung. Ja. Mm-hmm. Das waren bestimmt 5, 6 in der 4 Seiten und das, du musst dir vorstellen, ja, nach Frankfurt fahren, Interview führen, Interview transkribieren, da einen Artikel draus machen. Also es sind 2 bis 3 Tage Arbeit. Mm. Mindestens. Also ja, zwei Tage locker. Ja, also klar. Mit Fahrzeit und allem drum und dran. Auf, also lockherst. Ja, ja, ja. Ja, 150 Euro. 150 Euro. 150 Euro, ich schwör's euch. Wirklich.
Was?
Und dann wurde das in der Frankfurter Rundschau zweitverwertet. Dann habe ich eine Gutschrift bekommen über 37,50 Euro. So. Und dann.
Das ist doch nicht dein Ernst.
Dann dachte ich mir, es macht mir Spaß. Es ist geil, mit Rappern zu reden.
Ja, klar. Sei doch froh. Kriegst du noch Fahrtkosten.
Und ich hätte auch noch was gezahlt.
Ja, dafür. Geil, Fahrtkosten.
Aber es ist ein Hobby und ich möchte nicht davon leben müssen.
Ja.
Ja? Und das war dann irgendwie so, man kann davon leben, wenn du reinkommst in die großen Verlagshäuser. Ich habe auch schon für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung geschrieben. Ey, ein Artikel 600 Euro. Ja, bingo. Ja. Ja? Einmal im halben Jahr vielleicht. Einmal im Dreivierteljahr vielleicht. Ja, du kannst viel Geld verdienen, wenn du für Springer arbeitest. Mhm. Ich arbeite nicht für Springer.
Warum konsequent nicht?
Nein, das sind Schweine. Das ist ein Schweineverlag. Die machen die Bildzeitung. Die Bildzeitung ist unterirdisch. Alle, die diese Zeitung unterstützen, gehören auf den Scheiterhaufen. Dieses Haus muss abgerissen werden, Salz darüber gestreut werden, da darf nie wieder etwas wachsen. Diese Zeitung ist die Pest.
Du hast Max Gold zitiert vor kurzem. Richtig. In einem offenen Brief kriegst du das Zitat
noch im Kopf. Es sind schlechte Menschen, die Schlechtes tun. Man darf zu ihnen gerade noch so höflich, so unhöflich sein, wie es das Gesetz erlaubt.
Genau so in der
Art. Da ist er.
Hey, nein, also wirklich, ohne Witze, da habe ich wirklich ein ganz, ganz tiefes, nicht mal dem Rolling Stone gebe ich ein Interview, die im Springer Verlag erscheinen. Das mache ich einfach nicht. So, und für die arbeite ich auch nicht. So, und dann wird's halt sehr eng. Ja, klar. Für die junge Welt brauchst du nicht schreiben, also zumindest nicht für Kohle. Also für so eine linksgerichtete Kommunistenzeitung.
Und deswegen hast du eigene gegründet, um viel Geld zu machen.
Deshalb habe ich jetzt einen eigenen Medienkanal gegründet, zusammen mit Petram Scheier, und wir werden richtig durchstarten. Das wird so
geil.
Das
ist richtig fett.
Nee, nein. Das weiß ich nicht, ob man das wirklich so auf wirtschaftlich stabile Füße kriegen kann. Also weißt du, wenn dieses für Journalismus bezahlen ist in Deutschland nicht so.
Aber ich zahle Bild online immer so 3,99 im Monat.
Korrekt. Nee. Es wird ja jetzt auch immer mehr verlangt, immer mehr Artikel sind hinter der Paywall. Mhm. Vielleicht entsteht dadurch auch so eine Kultur. Es gibt bestimmt auch Leute, die uns, die dieses Common-Projekt mit Spenden finanzieren wollen. Ziel ist eigentlich wirklich, ein alternatives Medium zu schaffen, das jetzt nicht irgendwie Mainstream-Medium, also wir wollen uns auch mit abseitigen Themen beschäftigen, die ansonsten, auf die ansonsten wenig Augenmerk gelegt wird. Und wir wollen natürlich dieser rechten alternativen Medienszene, die ja im Netz wirklich wuchert, total, mit Krebsgeschwüre, ja, auch was entgegensetzen. Ja, und dafür ein eindeutig links positioniertes Format zu machen, das jetzt aber nicht so rüberkommt wie alle anderen linken Formate, sondern schon auch einen ansprechenden Journalismus macht, das ist eigentlich das Ziel.
Muss schon Journalismus nicht immer auch auf eine Art und Weise neutral sein? Also wenn ich jetzt schon linker Journalismus höre, dann denke ich mir, naja, das ist eh schon ein Meinungsbild, da brauche ich gar nicht groß drüber lesen, wenn es mich nicht interessiert, was nicht meine Meinung ist. Oder muss Journalismus nicht immer auch neutral geschrieben sein?
Also neutralen Journalismus ist ein Mythos.
Okay.
Es gibt keinen neutralen Journalismus. Okay. Also die Bild macht keinen neutralen Journalismus, ja, wenn der Regierungssprecher zum Chefredakteur wird und der Chefredakteur dann wieder zum Regierungssprecher wird. Also klar. Ich meine, sorry, tut mir leid. Es gibt keinen neutralen Journalismus. Es gibt auch keinen neutralen Musikjournalismus. Mhm. Darüber habe ich mich immer gestritten. Du kannst deine eigene Position gut erklären. Mhm. Ja, und du kannst sie transparent machen. Du kannst sagen, guck mal, Freunde, ich stehe hier, ich denke das zum jetzigen Zeitpunkt, deshalb sehe ich die Sache so und so. Mhm. Und ich finde, das ist auch fair, das kannst du machen. Aber das, was die, was eben die Bild-Zeitung oder die Süddeutsche, die haben natürlich einen Pluralismus und wir wollen ja auch einen gewissen Pluralismus darstellen. Also wir lassen ja auch die verschiedensten Strömungen irgendwie zu Wort kommen oder sollen ja auch zu Wort kommen, sollen sich ja bei uns vielleicht auch finden und vielleicht auch Ähnlichkeiten entdecken oder Dinge entdecken, dass man doch irgendwie auf der gleichen Seite kämpft oder sonst irgendwie. Ja, aber es ist eindeutig schon auch ein aktionistischer und aktivistischer Journalismus, der Position bezieht. Ja, aber wir machen die Position transparent. Ja, wir behaupten jetzt nicht, wir machen jetzt neutralen Journalismus und guckt euch das alles mal an. Sondern das ist schon relativ offensiv und das finde ich halt auch eben fair. Und die anderen Sachen, das wollte ich halt eben noch sagen, Süddeutsche Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung und vor allem dann halt Bild und Springer und so weiter, die sind ja auch ideologisch eingefärbt.
Klar, ja? Auf eine Art und
Weise. Also gewisse Grundkonstanten, von gewissen Grundkonstanten und Grundverständnissen gehen die ja auch aus. Selbst wenn das scheinbar neutral ist.
Also ich bin Zeitleser, muss ich sagen. Das haue ich mir mal rein. Was liest du so? Auch Zeit. Ja. Was einfach auch, ich finde, es macht Spaß zu lesen. Es ist oft gut geschrieben, oft gut recherchiert. Man hat so ein bisschen manchmal auch so Geschichten. Also nicht nur purer recherchierter Journalismus, sondern man fühlt irgendwie in die Menschen manchmal mit rein. Das lese ich regelmäßig. Ansonsten finde ich es brutal schwer, auch in der Musik gerade irgendwie Informationen zu bekommen. Also ich habe, seit ich denken kann, den Musikexpress abonniert, schaue mir Portale an. Mittlerweile finde ich, also gerade in unserer Hip-Hop-Welt.
Das ist noch als Zeitschrift.
Ja, da habe ich noch als Zeitschrift. Momentan finde ich gerade in unserer Hip-Hop-Welt, wenn ich da irgendwelche Artikel online lese, denke ich mir, Alter, das sind reine Fanboy- oder Fan-Hate-Geschichten oder furchtbar. Gibt es noch irgendein Hip-Hop-Online-Ding, wo man lesen kann, deiner Meinung nach? Oder gibt es noch ein Magazin? Ich meine, es kommt immer auf den Redakteur drauf an, klar. Also ein Hus macht geiles Zeugs, keine Frage. Ja. Aber dann geht es so, tut mir echt schwer.
Ich muss echt sagen, dass ich die Sachen von rap.de, auch wenn sie teilweise so in eine bestimmte postmoderne Identitätspolitik Richtung abdriften, eigentlich trotzdem okay finde. Ich finde auch, dass hiphop.de in letzter Zeit wieder einen guten Journalismus macht. Da sind irgendwie, glaube ich, auch junge Leute reingekommen. Also die haben zum Beispiel neulich einen Artikel gepostet, der ging irgendwie so, was du über Rassismus wissen solltest und was du dagegen tun kannst. Das fand ich halt einfach,
stimmt, habe ich auch gelernt.
Einfach ganz sehr cool.
Der fand ich auch ziemlich gut, hätte ich nicht erwartet.
Dass auf so einem Portal dann auch so ein gesellschaftlich relevantes Thema mit ein bisschen Tiefe erklärt wird. Finde ich schon in Ordnung. Klar, ich meine, Rap-Update und so. Ja. Ist ein Fall für sich. Aber dafür sollte man ja dann die wundersame Rap-Woche anhören, weil da werden ja Rap-Update-News mit sehr, sehr viel Liebe
Rezitiert und rezensiert.
Und die Rezeptoren gehen da immer voll ab, wenn man euren Podcast hört. Ich muss sagen, also ich höre den Podcast sehr, sehr gerne. Mir macht der wahnsinnig Spaß und ich finde geil dran, dass ihr diese Stunde oder 80 Minuten, die ihr da quatscht, nicht 80 Minuten über Hip-Hop und das Album quatscht. Also ich habe jetzt aktuelle Folge mit dieser super schön, super lustig, macht auch Spaß und dann geht ihr doch immer gesellschaftlich ab. Und
mit UCU meinst du?
Ja.
Also was
ja.
Den letzten?
Ja, genau. Super.
Besonders die Masiya Heide-Geschichte hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Dass ich Masiya Heide kannte, das fand ich faszinierend eigentlich.
Da bin ich ausgestiegen. Also ich kannte sie nicht, Punkt. Ich habe mir die Story angehört, aber ich hab ihn nicht gekannt. Ich fand die Model-Geschichte so geil von ihm. Er hat einfach Spaß gemacht, dass er Model in Tokio war. Ja. Und ich habe mir die Platte vorher nicht angehört, aha, weil sie nirgendwo meine Rezeptoren rezeptiert hatten. Ja. Und hab sie mir dann angehört und fand sie echt schön. Und wenn du dann drüber redest, dass die Stimme im Gesang so schön ist, dann hörst du an und denkst, ja, er hat ja recht, die Stimme im Gesang ist wirklich schön. Also tolle Platte, toller Podcast. Jetzt nicht mehr bei Flux FM, jetzt selbst gemacht, im eigenen Biergarten produziert.
Manchmal im Biergarten und manchmal im Wohnzimmer.
Ja, schön. Und du hattest gestern ein spannendes Interview mit Flair.
Ja.
Ja, für?
Für Kommen, also für Bunker Talk, okay. Also mein neues Format, das ich bei Kommen rausbringe. Ich bin so quasi wieder back im Bunker. Interview-Business. Mhm. Und die Frage war jetzt auch, also zum Beispiel auch so ein Flair hat, warum hast du das in den letzten Jahren nicht mehr gemacht? Also weil meine Rap-Interviews waren ja schon gerne geguckt, sage ich jetzt mal.
So. Ich hätte jetzt gesagt legendär, aber...
Ja, das ist ein bisschen blöd, wenn man das über sich stellt. Ja. Die waren ja legendär.
Also ich war der geilste Interviewer aller Zeiten, den Deutsche Pop je gehabt hat.
Nein, es war ja eine Zeit, ja, irgendwie so Falk, Visa, ja, und ich, wir haben diese Interviews gemacht und dann kam ja die neue Generation auch mit Wu's, Aria, ja, dann TV Straßensound mit der Wut und ich hatte halt auch wirklich den Eindruck, es gab so eine Generation von Künstlern, die gerne in Geldbündel reingerappt hat und die jetzt nicht unbedingt scharf drauf war, mit mir ein mehrstündiges Interview zu machen. Also den Eindruck hatte ich wirklich so. Ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, man hat sich vielleicht auch nichts zu sagen oder die haben auch... Es war so ein bisschen der Harald-Schmidt-Effekt. Mhm. Ja, die Leute wollten nicht mehr kommen. Mhm. Die hatten Angst zu kommen, weil ich sie auflaufen lasse oder weil ich sie dann vorführen würde. Ja, oder sonst gut. Ja, ich fand immer, ich habe die ernst genommen. Das war der Unterschied. Wenn jemand sagt so, ja, ich bin der und der und ich mache das und das und dann frage ich nach. Ey, du hast es erzählt.
Du hast es saugeil gemacht, aber ich kann mir schon ich kann verstehen, dass man Schiss hatte auf jeden Fall. Aber auch wirklich geil, wirklich beeindruckend.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht. Also gestern habe ich mit Flair gesprochen. Ja, ja. Flair, immer auch ein Wackelkandidat, kommt er nicht. Mhm. Sagte kurzfristig ab und so weiter. Er ist gekommen, war sehr aufregend. Ich bin auch immer, tatsächlich, ich habe immer noch Lampenfieber, auch vor solchen Sachen oder gerade vor solchen Sachen. Und es war ein überraschend softes Gespräch. Mhm. Also wirklich sowas von nett eigentlich. Und im Endeffekt auch so. Und dann dachte ich mir, ich habe ja eine Folge schon mit Roos gemacht und viele Leute haben drunter geschrieben, ey, krass, so kannte ich Roos gar nicht. Das ist was ganz anderes, eine ganz neue Seite. Und ich dachte mir so, ja, wir schreiben die dann unter Flair, das Flair-Interview auch drunter. Hey, krass, so habe ich Flair noch nie erlebt. Und dann dachte ich mir, ja, okay, wenn das vielleicht der unique selling point dieser Interviewserie wird, yes, so quasi, so hast du deinen Lieblingskünstler noch nie gesehen, dann ist es natürlich auch eine krasse Story.
Ich war auch, bei Roos war ich überrascht, weil ich dachte, okay, also ich habe es angemacht und dachte, okay, jetzt wird erstmal ein bisschen über Hip-Hop geplänkelt, damit du in die politische Richtung kommst irgendwie. Ich dachte, du weichst dir erstmal so ein bisschen auf und ihr redet über das, was er immer geredet hat. Und nein, ab dem ersten Punkt war es erstmal politisch und so kannte ich ihn noch nie. So habe ich ihn noch nie gehört.
Genau.
Ja. Spannend. Ja,
wir haben mit Flair dann halt so ernsthaft über Mode geredet, was ihn an Mode anzeigt und so weiter. Und dann habe ich erzählt, dass ich halt ein Cosmopolitan
Abo hatte mit 18, 19, der eigentlich Modedesigner werden wollte.
Was?
Ja, echt? Wirklich. Ganz, ganz ernsthaft. Also mein Lieblingsdesigner war Jean-Paul Gaultier. Ich konnte auch nähen. Ich kann nähen zum Beispiel.
Was?
Ja, ich war in der Näh-AG.
Jetzt kommen die Themen hier auch sehr schnell.
So Zeug. Eine Näh-AG am Ernst-Siegler-Gymnasium.
Ey, das ist nicht dein Ernst.
Ich habe mir einen Faltenrock genäht.
Wer war denn damals
in die
Schule Lehrer?
Gegangen und so.
Wer war denn da? Lehrer der Näh-AG?
Wir waren ja alle Drehmann. Hast du Nähunterricht gehabt, ja?
Bei meinem Drehmann, genau.
Peter Drehmann mit der Schnapsflasche kam. Nee,
Peter Jüngling.
Peter Jüngling war der Korrektor.
Aber Drehmann hieß nicht
Drehmann,
Peter.
Drehmann hieß der Rektor.
Ja, aber nicht Peter Drehmann, oder?
Nee, das wäre echt auf derselben Schule auch.
Wir waren offen. Also ich habe es 4 Jahre ausgehalten. Du hast durchgemacht?
Nee, ich bin abgehauen.
Auch abgehauen?
Ich bin nach Stuttgart dann auf die Schule, ja.
Du warst komplett durch. Du warst komplett durch, ja. Krass.
Der hat es durchgezogen, ja.
Mündlich 14 Punkte gerettet. Ich hatte Deutsch 1 Punkt. In der Abiturklausur. 1 Punkt.
Da war die Mutter stolz. 1 Punkt.
Jetzt nicht verstanden. Die Bisse. Ah, 1, geil.
Geil.
Mein Kerl bringt nur 1 nach Hause.
Ja, geil. Nee, ich musste richtig hart ran in mündlich, aber Deutsch und Ethik dann 2x14 Punkte und das hat mir mein Abi gerettet.
Geil, ja, Falle, ey. Sag mal, dann bist du, gab es eigentlich einen Zwischenstopp, das weiß ich gar nicht von dir. Bist du direkt dann nach Berlin rüber oder warst du...
Ich habe in Stuttgart gewohnt.
Okay. Und hattest du dort mit der Rap-Szene, da bin ich vielleicht schlecht informiert, aber hattest du da irgendwelche Angriffspunkte? Oder?
So quasi gerade so, ich kannte dann Max so ein bisschen, ich kannte Hausmarke, also... Hausmarke hat ja wirklich einen Hip-Hop-Abend.
Mittwochs im Red Dog, ja.
Nee,
ja, erst montags
im Musicland.
Ja. Mit Tobilla damals schon noch?
Nein. Nee. Ja, weiß nicht, ob Tobilla damals schon dabei war, aber Hausmarke war auf jeden Fall da und ich schwöre euch, ich war mit Crossy da, Nancy, hieß sie, die hat schon später war die mit Thomas Binder zusammen, der das On You gemacht hat. Egal, okay. Wir waren zu dritt auf der Tanzfläche. Ja, niemand war da. Hausmark hat aufgelegt. Ja. Hip-Hop-Abend im Musicland, 3 Personen waren da. Ja, vielleicht noch DJ Monique.
Ja, DJ Monique.
Ja?
Geil.
Genau. So, und Monique hat immer wieder Rap auch aufgelegt. So.
Und dann doch Jungle, oder? Die hat auch dann im großen Berlin Jungle-Abende gemacht.
Ja. Kann sein. Ja. Ja, ey, das lief ja alles so irgendwie auch so durcheinander.
Ja,
so
und hattest du da mit denen was zu tun? Du warst einfach und, Gast.
Ja, natürlich. Also ich war tatsächlich nur Gast und Max hat dann ab und zu mal so im Unbekanntes Tier gerappt und dann auch so im On You dann teilweise. Und es gab damals zwischen House und Hip-Hop gab es so ein bisschen so einen kulturellen Austausch. Es gibt auch so Maxi-Singles aus dieser Zeit, also 89, 90 reden wir jetzt davon, Maxi-Singles, wo halt eine Seite House war und eine Seite Hip-Hop.
Echt? Das weiß ich. Okay, krass.
Ja,
krass.
Es gab ganz viele so Hip-Hop-Produzenten, die halt auch House gemacht haben.
Ist bis heute ja noch so irgendwie. Aber
damals war es schon ziemlich geil. Also ich weiß noch, ich hatte vor 2 Wochen in meinem Format Ludwigs Talk, jeden Montag 19 Uhr live auf www.ludwigstalk.de, ein TV-Format, ein Online-TV-Format, hatte ich vor 2 Wochen den Frico da und da haben wir auch drüber gesprochen, wie er dann montags den Montag von Michi Beck übernommen hat. Michi ist dann mit Miller ins Red Dog, hat dann die Mittwochabende gemacht.
Genau, und Red Dog war schon, da war ich schon weg.
Okay.
Ja, also ich habe On You exzessiv mitgemacht. Mhm. Also wirklich to the fullest. Wirklich da teilweise morgens um 4 hingegangen, geschlafen, aufgestanden und ins On You gegangen. Und oder ins On You gegangen, dann zur Schule. Also direkt.
Das war auch mit ein Hip-Hop-Laden.
Nee, das On You war ein Techno-Hausladen eigentlich.
Also was Climax-mäßig.
Wenn wir schon in den Legenden sind, gab es noch das Wildparkstüble.
Ja gut, aber das war nicht...
Mir sagt das alles gar nichts mehr.
Du bist, bist einfach noch ein bisschen zu jung.
Zum Glück.
Ja, das Wildparkstüble war nicht mein Film. Ich muss auch sagen, dass ich halt Jahre später dann auch festgestellt habe, dass die alle auf Kokain waren. Ich dachte immer so, wow, ey, die sind genauso gut drauf wie ich. Die sind genauso energiegeladen und so fresh und so weiter und so fort. Ich war wirklich wie so ein... Gibt doch diese Ritterfigur, diesen Parsifal, der so durch die Welt stolpert und nichts Böses denkt. Genau so bin ich durch die Stuttgarter Clublandschaft gestolpert. Was? Ihr habt alle gekokst, Mann?
Geil.
Also natürlich ist es nur ein Gerücht. Ich war viel zu klein, ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht kapiert. Ich war 16, 17 oder so, habe mich dann in die Clubs reingesneakt. Also für mich war das ja die komplette, was ist hier eigentlich? Und das unbekannte Tier war damals echt so eine, what the fuck, für mich war das die große Welt. Und dann bin ich irgendwann mal auch Anfang der 90er zum ersten Mal in Berlin gewesen, dann ins Tresor gefallen auf irgendeine Art und Weise und in den Bunker gefallen. Dachte ich, okay, jetzt, dann bin ich zurück nach Stuttgart und dann war Stuttgart alles so ganz harmlos. Werde nie vergessen. Und dieser Talk wird nächste Woche mit Flair auf Common veröffentlicht. Auch.
Ja, also ein paar Tage. Ich denke mal, wir machen das relativ schnell.
Irgendwie. Und wir hatten ja vorher von dem Thema Finanzierung, wir sind ja auch so ein bisschen Business-Leute. Wie finanziert ihr jetzt das Ding? Ich habe auf der Seite geguckt, Supporting-Geschichte, und da gibt es nur Supported uns, indem ihr uns teilt und liked und so weiter. Da gab es keine.
Wir haben jetzt einen Verein gegründet und ist jetzt Corona-bedingt ein wenig in der Warteschleife gelandet, weil das Gericht dann auch tatsächlich nicht auf hatte und die zuständige Stelle da nicht auf hatte. Aber die arbeiten jetzt wieder. Bring die Vereinsgründung auf den Weg, dann kannst du auch ein Konto und dann gibt es das halt einfach Gegenspende. Ja. Also, ich glaube schon, dass es einigermaßen wichtig ist, dass man auf der linken Seite ein attraktives Medienformat schafft. Mhm. Ich glaube auch, ja, oder ein Ding, was es attraktiv macht, ist halt, dass es personenbezogen, also dass es halt wirklich so Anchor-Leute gibt, die auch ein Gesicht zeigen. Mhm. Das ist tatsächlich in der linken Medienarbeit irgendwie schwer verpönt. Da setzen wir auf jeden Fall was ganz anderes um.
Warum ist es verpönt,
Gesicht zu zeigen? Ich weiß nicht, Personalisierung oder sonst irgendwas. Oder manche Leute haben auch Angst vor Repressionen, wollen halt dann...
Die hast du ja noch gar nie erlebt, Repression vom deutschen Staat oder so.
Natürlich.
Ich glaube, du bist sogar offizieller Staatsfeind, kann das sein? Ich habe auch eine Geschichte gehört, du darfst kein Fassadenkletterer mehr in irgendwelchen Staatsgebäuden sein.
Vielleicht naja, gut, rein. Also ich bin in Bundesministerien keine
willkommene Figur.
Keine willkommene Person mehr. Also bei polizeilicher Überprüfung. Du musst, wenn du dort arbeitest, musst du dich damit einverstanden erklären, dass deine Akte polizeilich durchleuchtet wird und dass du eine Unbedenklichkeitsbescheinigung ausgestellt bekommst von der Bundespolizei, dass du in diesem Bundesministerium arbeiten darfst, die wurde mir in dem Fall des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung verweigert.
Okay. Erfährt man das im Vorfeld? Kriegt man da irgendwie so einen grünen Brief vom Staat? Sehr geehrter Herr Steiger, ist es denn jetzt oder ist es einfach...
Nein, also das merkst du an der Reaktion der Polizeibeamten an der Grenze, wenn sie deine Akte aufmachen oder wenn sie deinen Eintrag aufmachen, an der Reaktion merkt man es. Meine Frau merkt es anscheinend auch bei Grenzübertritten, dass sie die auch irgendwie so immer so ein bisschen rausfinken und nochmal spezial behandeln, was eigentlich nicht sein dürfte, was ich auch nicht richtig finde, weil sippenhaft darf es eigentlich nicht geben.
Sag es aber, dass du das für dich selber richtig findest, dass der Staat so mit dir umgeht?
Also es zeigt halt ganz einfach, dass es natürlich Grenzen des Sagbaren gibt und Grenzen natürlich auch der Kritik gibt daran. Dass sie mich da so ein bisschen spezieller im Visier haben. Finde ich das richtig. Eigentlich finde ich es natürlich nicht richtig. Auf der anderen Seite denke ich da immer an das alte Mao-Zitat. Wenn der Feind dich erkennt, ist das gut. Wenn der Feind dich bekämpft, ist es auch gut, weil dann bist du wichtig. Aber man darf natürlich dann auch nicht den Rückschluss ziehen, dass es jetzt besonders wichtig ist, was man macht, nur weil sich jetzt ein paar Polizisten mit dir beschäftigen. Das bringt natürlich auch nichts. Nee, die haben halt schon natürlich ein besonderes Augenmerk auf Linksradikale. Mhm. Und das finde ich eigentlich besonders tragisch. Also weißt du, wenn ich dann höre, dass halt irgendwelche Leute 50.000 Schuss, offensive Kriegswaffenmunition horten und dann noch nicht mal eine Anklage wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung gemacht wird, was auf der anderen Seite bei Linksradikalen halt eben schon bei gemeinsamen Steinewerfen losgeht und die dann sowas konstruieren wollen, ja, ihr bildet ja eine Bande und das ist ja eigentlich eine terroristische Vereinigung. Mhm. So, dann denke ich, in diesem Staat läuft tatsächlich ein bisschen was falsch. Also die Gewichtung ist
verkehrt.
Hm. Du hast ja auch schon Hausdurchsuchungen und alles mitmachen dürfen.
Genau, und das war halt dann auch aus relativ nichtigen Gründen. Und da muss man halt auch sagen, so, da geht es denen gar nicht darum, ob da jetzt jemand irgendwas verbrochen hat, sondern die wollten dann, erstens wollten sie ein Statement machen, so, schon, ey, wir haben dich auf dem Schirm, wir gucken da genauer hin. Zweitens wollten sie irgendwelche Kontakte von mir abgreifen oder irgendwelche Strukturen abgreifen und so weiter und so fort. So, aber ich gehe dann natürlich auch einigermaßen offensiv damit um. Ich habe die Möglichkeit, das auch an die Öffentlichkeit zu bringen, auch da meine Witze darüber zu machen, das eigentlich einigermaßen lustig zu erzählen und so weiter und so fort. Ich glaube, schlimm wird es, wenn dir das Lachen vergeht, wenn das halt so viel kostet und so stark in dein Leben eingreift, dass du halt wirklich keinen Bock hast mehr, Witze drüber zu machen. Was passiert, und das ist ja auch schon passiert, dass irgendwelche Listen, irgendwelche Adressen an irgendwelche Rechtsradikalen rausgegeben werden, die dann ihre Privatväter oder das durchziehen, was der Staat halt nicht darf und nicht macht. Ja, das gibt es ja auch. Also es gibt diese Connection zwischen Polizeibeamten und Rechtsradikalen. Es tauchten halt eben halt gerade in Berlin Listen von linken Politikerinnen und Politikern oder linken Aktivistinnen und Aktivisten auf, die dann an Rechtsradikale verschickt wurden oder vergeben wurden. So, und dann wird es natürlich unangenehm unter Umständen.
Und ich habe es, glaube ich, gestern so am Rande mitgelesen oder vorgestern, dass diese Untersuchung der Polizei, ob sie rechtsradikale Strukturen hat, die ist jetzt gestoppt worden und untersagt worden.
Das habe ich jetzt auch gelesen, dass eine Studie zu rechten Strukturen in der Polizei irgendwie jetzt doch nicht durchgeführt wird.
Braucht man auch nicht momentan, ist ja auch nicht so Thema.
Ich bin echt schlecht, wenn ich sowas
Also höre. Offensichtlich nicht. Also wir hatten es jetzt seit im neuen Podcast jetzt auch von Wundersame Rap-Woche habe ich auch darüber gesprochen. Also die Zeitung der Gewerkschaft der Polizei, die auch den schönen Titel Die Polizei trägt, DP, ja, die beschäftigen sich mit einer Sonderausgabe mit linkem Terrorismus. Mhm. Also mit linkem Terrorismus, wo sie schreiben, 50 Jahre nach dem Ableben der RAF oder nach der Entstehung der RAF, nein, das gibt noch immer und es gibt linke Terrorzellen. Ey, Alter, habt ihr den Schuss nicht gehört? Also da gibt es auf jeden Fall Leute, die werden diese Art von Terrorismus, wo Leute sterben, der wird zurzeit aber von rechts durchgeführt. Und wenn du dann halt hergehst und sagst, ja, okay, also die zünden Autos an oder die, die machen militante Demos oder schlagen Schaufensterscheiben ein, ey, okay, also Leben oder Schaufensterscheibe. Ich will das jetzt nicht, ich will mich jetzt hier nicht auf eine Gewaltdiskussion einlassen oder jetzt irgendwie auch nichts rechtfertigen. Für manche Leute ist das halt auch ganz schlimm, wenn irgendwie was zu Bruch geht. Aber ich finde, es ist ein qualitativer Unterschied, okay, ob Leute umgebracht werden, Ausländerheime angezündet werden, Menschen auf der Straße angeschossen werden. Ein kleiner 10-jähriger Junge ist in Chemnitz auf der Straße angeschossen worden, ein afghanischer.
Weiß man da jetzt schon, ob es einen rechten Hintergrund hat oder nicht, das, was vermutet?
Weiß ich jetzt nicht, habe ich jetzt nur einfach... gelesen und dann, also weißt du, wir haben eine exzessive Berichterstattung über Shisha-Bars, wie schlimm das alles ist und so weiter und so fort. Der Berliner Senat erlässt einen 5-Punkte-Plan zusammen mit dem nordrhein-westfälischen Innenministerium und so weiter. Es wird massiv Stimmung gemacht gegen die arabische Community, alles Verbrecher, alles irgendwie Clans und Clan-Kriminalität und diese ganzen Shisha-Bars sind ja nur Geldwäscheanlagen und so weiter. Dann geht in Hanau ein Typ los, nimmt das Recht so quasi in die eigene Hand, sagt, der Staat versagt, schreibt irgendwie ein Pamphlet, ist also offensiv gegen Ausländer, geht rein, knallt 10 migrantische Personen ab und das BKA sagt, Bundeskriminalamt sagt, sie können keinen rechten Hintergrund ermitteln oder was.
Aber also, dann gab es ja Gott sei Dank auch einen Aufschrei aus der Gesellschaft und das Ding wurde ein bisschen...
Ich echt wirklich platt.
Und die Situation gilt es zu ändern. Das Gedankengut gilt es zu ändern. Da gilt es, gegen Journalismus zu machen und nicht gegen Journalismus, sondern gegen ist immer falsch, sondern einen anderen Blickwinkel zu zeigen. Das macht ihr mit Come On, das machst, machst du in deinem Podcast.
Also ich denke wirklich, dass wir eine Demokratisierung brauchen. Also wir brauchen wieder ein aktiveres politisches Leben, und das hat eben auch etwas damit zu tun, dass die demokratischen Strukturen so aufgemacht werden und so aufgebaut werden, dass halt jeder daran teilhaben kann und jeder auch wirklich mitbestimmen.
Und auch Bock hat.
Ja, weil das ist gut, das aber du hast halt ja so. Bock. Du hast ja dann Bock, wenn du merkst, ey, da bewegt sich was.
Ja,
du hast
ja
keinen Bock, ey, wir treffen uns zum Labern, das ist alles scheiße.
Ja, ja.
Gut, aber ich habe mit Flair gestern auch darüber gesprochen, dann sagt er, ja, Expertenregierung. Das ist das, was die meisten Deutschen aber auch lieben. Ja. Ja, die wollten, eigentlich würden sie gerne eine Soft-Diktatur haben von Hans-Christian Drosten mit anderen Experten zusammen.
Genau.
Ja, deshalb ist, glaube ich, Merkel auch so beliebt, ist so Wissenschaftlerin.
Ja. Das mögen die. Lass uns noch einen ganz kurzen, weil wir sind schon am Ende der Sendung, lass uns noch kurz einen Ausflug in die Musik machen. Was mich natürlich wahnsinnig interessiert, was sind es für neue Rap-Geschichten, neue Musikgeschichten, die du gerade feierst in den letzten, weil ich finde es gerade extrem schwer, im Deutschrap was zu finden, was mir wirklich inhaltlich auch Spaß macht. Also mein Sohnemann mit seinen 11 Jahren bringt alles daher, was UFO etc. Es ist Wahnsinn, was ich da gerade lerne und was ich da wieder Neues entdecke, aber es kickt mich natürlich nicht, weil die nicht mehr mit mir sprechen, da bin ich zu alt dafür. Pimp war einer von denen, der hat mir jetzt gefallen, die letzten Singles von ihm fand ich großartig. Was gibt's denn gerade so auf dem...
Also ich glaube, dass jetzt so langsam auch so eine neue Generation von Leuten kommt, die wieder auf ein paar andere Sachen Wert legen. Also ich muss sagen, der Release-Radar der letzten Woche hat mich auch extrem abgefuckt. Ich habe mir so eins nach dem anderen angeguckt. Auch, ich muss halt auch sagen, sowas wie dann Assad, der this great hits of all times, Goat, und dann denke ich mir,
nicht ganz.
Ob das jetzt der richtige Move zur richtigen Zeit ist, weiß ich jetzt auch nicht. Also hat mich jetzt auch nicht wirklich gecatcht. Aber es gibt so Leute wie Rap-Kreation, Neu, Paschanim. Und ich denke mal, in dem Umfeld, die schwarze Community macht, also diese ganzen Leute, die Bantu Nation aus Nordrhein-Westfalen, die Geschichten, die da kommen, sind spannend. Den großen Wurf, wo ich jetzt sagen würde, so, ey, da habe ich jetzt richtig voll gefangen und das ist jetzt genau mein Ding, habe ich gerade auch nicht.
Okay.
Liegt aber auch daran, dass ich 60 bin.
Fast 60. Wer bist du, 51, oder?
48.
Stimmt, du bist noch jünger wie Göttliche und so weiter. Genau, okay.
Fast 60.
48. Fast 60.
Ja, slay da.
Henne, bei dir? Musik?
Also ich bin voll abgeturnt von ganz vielen. Ich bin aber gerade auch wieder so extrem elektronisch unterwegs. Und es macht mir wahnsinnig Bock. Habe jetzt irgendwelche Sachen gerade mit irgendwie in mehr in Ecke Gaming-Sachen mal. Habe ich mich da ein bisschen eingemischt, was ich mega spannend finde, was da... Weil
Sounds,
da ist auch hat sich viel nichts geändert. So. Und dann hatten wir jetzt ein paar Ideen. Vielleicht gibt es da irgendwie... Also einfach,
was heißt
ich
jetzt Gaming?
Was Gaming heißt das? Gaming ist von Bereich E-Sports quasi. Also irgendwie, da gibt es ja diese Weltmeisterschaften, wo mehr Menschen zuschauen als bei einer normalen Olympiade, glaube ich, mittlerweile absurd, was da passiert und was für Reichweiten die haben. Und einfach Online-Games.
Ja, okay, und dann da dafür Musik.
Genau, für die Trailer, in den Spielen irgendwie, das ist gerade ein ziemlich großes Thema.
Ah, okay.
Weil einfach da viel mehr da ist, als gestreamt wird oder Plattenverkäufe, brauchen wir ja nicht mehr drüber reden. Und
die Soundtracks von den Games werden auch öfter gehört, Film-Soundtracks das mittlerweile.
Ist, ja, ist und die kommen dann automatisch, werden die über Spotify gestreamt und sind dann immer überall auf 1. Das ist unglaublich. Und da habe ich mich jetzt ein bisschen
Ich sehe das ja natürlich immer, wenn irgendwelche Gamer sich entscheiden, mal auch andere Talk-Formate zu machen und so weiter, die starten ja sofort durch.
Ja, es ist also wirklich, aber generell spannend einfach mal. Ich finde immer so, ich wollte schon immer mal ein bisschen mehr Bild-Ton machen und habe jetzt auch über Verlagsseite so ein bisschen mich da in so halt in eher Richtung Filmer irgendwie noch mal ein bisschen vorgeforscht. Mal gucken, was passiert.
Ich bin also wir hatten neugierig. Ja wirklich auch vor, unseren Podcast, die Bundesamme Rap-Woche auf Twitch live zu streamen.
Ja.
Wir müssen sagen, großen Respekt an diese Gamer, sich durch dieses ganze Dashboard durchzuklicken und irgendwie das auch zu checken, was da passiert. Also, weil Molly ist da so ein bisschen rein und ich meine, der ist ja jünger als ich, der ist ein bisschen technikaffin, aber er kam sich vor wie so ein Opa. Und wir haben dann echt gesagt so, okay, Respekt an Montana Black, dass der das, also für alles andere kein Respekt, aber dafür Twitch, Motherboard durchschaut zu haben, krass.
Wir haben auch die ersten Ludwigstalk-Sendungen, ich glaube die ersten 15 haben wir auf Twitch released. Ich habe es echt nicht kapiert.
Krass, oder?
Jetzt haben wir unsere eigene Plattform gebaut, die funktioniert so, wie ich so als alter Mann halt auch noch kann, aber brutal.
Genau, was ich noch sagen muss, nämlich, und zwar mein Kumpel Taka, Studiokollege und die Antifuchs, die bei uns nämlich waren, die bringen jetzt nochmal eine EP raus, geil, die ich schon hören durfte. Und da freue ich mich drauf.
Schau doch an Antifuchs.
Es ist so unfassbar aggressiv, was sie macht. Sie schreit einen so geil an.
Freue mich.
Und es ist schon irgendwie so ein bisschen Grunge-artig, was sie da. Und ich glaube, es ist also so rap-mäßig für mich mal wieder was ganz Frisches. Und ich bin einfach Fan von ihr, muss man sagen. Es ist einfach eine geile Braut.
Geile Braut.
Geile Braut mit vielen Mittelfingern. Mehr als zwei.
Die hat ja echt mehr wie zwei, gell? Die zeigt immer irgendwie fünf Gefühle.
Jedes Bild hat sieben Mittelfinger.
Und war ein geiler Talk. In der ersten Staffel, Episode 6, nee, 4. Ja, genau. Episode 4, Staffel 1 bei uns zu hören.
Ja. Hat der live gekifft?
Wir nehmen überhaupt gar keine Drogen. Also wir haben hier Wasser und viel Kaffee. Viel Kaffee.
Man darf hier nicht mal rauchen im Studio. Nee.
Ich habe mit Antifuchs mal Mousse au Chocolat. Also Mousse au Chocolat Plus.
Ja.
Gekocht zusammen mit ihr.
Ah, geil.
Und sie so, oh geil, schmeckt ja lecker. Und ich so, ey, Vorsicht! Sie hat ja, glaube ich, aber richtig reingehauen. Es muss richtig gezündet haben.
Das schmeckt dir gut.
Steiger, dein Schlusswort.
Ey, vielen herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Das ist auf jeden Fall großartig.
Mega, dass du.
Vielen, vielen Dank. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Kauft diese T-Shirts, unterstützt Sea-Watch.
Sea-Watch, kauft eure Bunker-Shirts, kauft Sea-Watch-Shirts, werdet Mitglied bei Come On, hört euch die Talks an, schaut euch die Sachen an. Wundersame Rap-Walker. Die Rap-Walker mit Mauli und Steiger.
Bunker-Talk.
Vielen Dank fürs Kommen, wirklich.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Tschüss, danke.